ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 4. Juni. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner in Dakar und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Es gibt bei der NATO einen sehr gerne zitierten Satz, der da lautet, der Generalsekretär der Verteidigungsallianz sei mehr Sekretär als General. Soll heißen, ein Generalsekretär kann nicht eigenmächtig bestimmen und Befehle erteilen, wie ein General das ja kann. Über alles wird im Konsens der Mitglieder entschieden. Und so ein Generalsekretär läuft zwar jetzt nicht mit Maulkorb durch die Gegend, aber er ist doch sehr eingeschränkt in dem, was er offen sagen kann und darf. Soll er ja die Meinung sämtlicher Bündnispartner abbilden und kann schlecht einen Mitgliedstaat öffentlich an den Pranger stellen. Ich habe Jens Stoltenberg, den noch NATO-Generalsekretär, über viele Jahre genauso erlebt. Sehr abwägend, zurückhaltend in seiner Wortwahl. Das hat sich, und ich bin da glaube ich nicht der Einzige, der das so wahrnimmt, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und vor allem in den letzten Wochen tatsächlich geändert. Nehmen wir als Beispiel die Debatte um die Frage, ob die Ukraine mit vom Westen gelieferten Waffen auch Ziele in Russland angreifen können soll. Da war der Norweger sehr klar, sehr deutlich, sehr fordernd auch, hatte gesagt, wir können nicht zulassen, dass die Ukraine sozusagen mit einer Hand auf den Rücken gebunden kämpft. Warum ich das alles erzähle? Weil wir die Chance hatten, exklusiv für Streitkräfte und Strategien mit Jens Stoltenberg, also dem NATO-Generalsekretär, ein längeres Interview zu führen, in dem er zum Beispiel, Stichwort Klartext, die Absage Chinas an die Friedenskonferenz in der Schweiz bedauert, die ja für Mitte dieses Monats geplant ist. Und in diesem Interview kritisierte er auch Peking scharf für die Unterstützung Russlands. Aber auch an anderer Stelle wurde Stoltenberg aus meiner Sicht richtiggehend emotional, als er Deutschland zwar überschwänglich lobte für seine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine und auch innerhalb der NATO, aber das auch mit einer Mahnung verband, jetzt langfristig das NATO-2%-Ziel auch wirklich einzuhalten.
Solange wir den heutigen Sicherheitsherausforderungen gegenüberstehen, erwarte ich, dass Deutschland mindestens weiterhin 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt. Wir müssen uns erinnern, während des Kalten Krieges unter Kanzler Adenauer und Kanzler Willy Brandt und vielen anderen Kanzlern gab Deutschland mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Wir haben es also schon einmal geschafft, nicht weil es uns Freude macht, in die Verteidigung zu investieren, sondern weil es notwendig ist, um Frieden zu sichern.
Wie Jens Stoltenberg die Aussicht auf Frieden in der Ukraine einschätzt, was der Westen tun müsste, um dahin zu gelangen aus seiner Sicht und was der Schwenk der USA und anderer betrifft, dass die vom Westen gelieferten Waffen zur Verteidigung Charkiws auch auf russischem Boden eingesetzt werden können, dazu gleich mehr. Und dann schauen wir noch mit unserer Kollegin Katrin Brandt aus dem Studio Washington auf die Feierlichkeiten für den sogenannten D-Day in dieser Woche, also die Landung der Alliierten in der Normandie 1944, also vor 80 Jahren. Vorher aber zu dir, Anna, und zur Lage in der Ukraine selbst.
Am Wochenende haben die russischen Streitkräfte mal wieder massiv die Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen. Und zwar so heftig, dass es zu erheblichen Schäden an Anlagen im gesamten Land gekommen ist, im Osten, im Westen und auch in der Mitte der Ukraine. Und das war jetzt seit März bereits die 6. große russische Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine. Und inzwischen hat Russland erhebliche Teile zerstört oder beschädigt, Schätzungen zufolge bis zu 70%. Die Folge? Die Ukraine muss Strom importieren, um über die Runden zu kommen. Und zwar mehr als 27.000 Megawattstunden aus 5 europäischen Ländern. So viel Energie hat die Ukraine bislang noch nie importiert. Und früher hat die Ukraine auch ja mit ihren Atom- und Wasserkraftwerken zu den Stromexporteuren in Europa gehört. Und das ist jetzt ganz klar anders. Der Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat den Verbrauchern in der Ukraine mitgeteilt, dass wegen der Angriffe auf Energieanlagen die Stromversorgung in allen Landesteilen eingeschränkt werden muss. Und dieses Zu-Klump-Schießen der Energieinfrastruktur, man kann es ja gar nicht anders nennen, dieses Zu-Klump-Schießen hat auch Auswirkungen auf die Industrieproduktion in der Ukraine und damit auch auf die Rüstungsindustrie dort. Und das steckt natürlich auch dahinter, wenn die russischen Streitkräfte es darauf anlegen, so stark wie möglich die ukrainische Energieversorgung zu zerstören.
Die Russen treffen bei ihren Angriffen immer wieder Zivilisten und besonders viele Opfer gibt es ja nun eigentlich schon seit Wochen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine in Kharkiv. Was tut sich dort, seitdem sich die Ukrainer seit Freitag nach dem grünen Licht aus Washington und Berlin gegen einige russische Angriffe aus russischem Gebiet eben selbst wehren dürfen?
Also es sterben weiter Zivilisten. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist bei einem russischen Angriff auf die Region Kharkiv nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden und zwei weitere wurden verletzt. Das war ein Freizeitzentrum als Ziel der Russen offenbar. Das hat jedenfalls die Regionalregierung, die ukrainische, mitgeteilt. Und du hast es ja gesagt, seit vergangenem Freitag ist jetzt klar, dass sich die Ukrainer auch mit Deutschen und auch einigen amerikanischen Waffen gegen russische Angriffe verteidigen dürfen. Und wenn wir auf die aus Deutschland gelieferten Waffen gucken, dann kann man mal so durchgehen, was kommt denn überhaupt in Frage, was die Ukrainer gegen russische militärische Stellung einsetzen können. Mit Ach und Krach kommt da die Panzerhaubitze 2000 in Frage. Die hat eine Reichweite von bis zu 40 Kilometer. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Kharkiv etwa 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist, wird klar, mit der Panzerhaubitze 2000 kommen die Ukrainer nicht so weit im wahrsten Sinne des Wortes. Und besser ist dann da schon das Luftverteidigungssystem vom Typ Patriot. Das hat eine Reichweite von knapp 70 Kilometern und davon hat die Bundeswehr der Ukraine ja insgesamt zwei zur Verfügung gestellt. Und zu diesem Flugabwehrsystem Patriot und auch seiner Leistungsfähigkeit, da haben die Kollegen vom ARD-Bericht aus Berlin am Sonntagabend Christian Freuding befragt. Generalmajor Freuding, Kai, du und ich haben ihn ja auch schon mal vor gut einem Jahr interviewt. Der Generalmajor ist ein wichtiger Mann im Ministerium von Boris Pistorius. Es ist der Leiter des Planungs- und Führungsstabs im Verteidigungsministerium. Und seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist er auch der Leiter des Lagezentrums Ukraine. Er war schon viele Male in dem Land selbst, in dem angegriffenen Land. Und soweit ich das einschätzen kann, genießt er auch das Vertrauen der Ukrainer. Jedenfalls, Christian Freuding war am Sonntagabend beim Bericht aus Berlin zu Gast und er hat über die Patriot-Flugabwehrsysteme das gesagt.
Sie eignen sich hervorragend, um insbesondere die russischen Luftfahrzeuge, die diese schrecklichen Gleitbomben ausbringen können, zum Einsatz bringen können, zu bekämpfen. Und wir wissen, dass die ukrainischen Streitkräfte diese Patriot-Systeme wie auch andere Luftverteidigungssysteme mit großem taktischen Geschick einsetzen. Und möglicherweise werden wir das in den nächsten Wochen auch sehen.
Gleitbomben, die sind ja für die Ukrainer leider sehr bekannt, traurig bekannt und gefährlich, weil sie eben schon viele Ukrainerinnen und Ukrainer getroffen hat. Und inwieweit nun die Ukraine bereits an diesem Wochenende von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat und deutsche Waffen gegen bestimmte Ziele auf russischem Gelände eingesetzt hat, dazu wollte Christian Freuding am Sonntagabend nicht viel sagen.
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Ukrainer sind für den Einsatz dieser Waffensysteme verantwortlich. Sie können sie im Rahmen des Völkerrechts einsetzen. Wir haben großes Vertrauen, dass die Ukrainer sich nicht nur daran halten, sondern dass sie das auch mit großem taktischem Geschick tun und dabei auch Erfolg haben werden.
Insgesamt hat Freuding aber eingeräumt, dass sich die ukrainischen Streitkräfte im Moment so wörtlich unter Druck befinden. Denn durch die russischen Angriffe auf Kharkiv im Norden der Ukraine habe Russland die sowieso schon lange Front noch einmal verlängert.
Lass uns noch auf die amerikanischen Waffen gucken, die die Ukrainer ja jetzt gegen militärische Ziele auf russischem Territorium einsetzen können. Weiß man denn, ob die schon eingesetzt worden sind?
Es könnte sein. Also zumindest berichtet das Institute for the Study of War, das ISW, auf das wir uns ja häufig beziehen und das eine unserer großen Quellen ist. Das ISW berichtet, dass auf Bildern von diesem Montag 2 Trägerraketen und 1 beschädigter Kommandoposten eines russischen Flugabwehrsystems vom Typ S-300-400 nördlich vom russischen Belgorod zu sehen sind. Und diese Raketen, diese S-300, S-400, die sind eigentlich zur Flugabwehr gedacht und die werden aber von den Russen jetzt schon seit einiger Zeit zum Angriff genutzt, eben als Kurzstreckenraketen, auch gegen zivile Ziele in der Region Kharkiv. Und weil eben die Flugdauer dieser S-300-400 Raketen so kurz ist, da haben die ukrainischen Zivilisten in der Regel kaum eine Chance, sich vor diesen Raketen in Sicherheit zu bringen, wenn bei denen der Luftalarm ertönt, haben die S-300 ihr Ziel auch schon erreicht. Und das ISW berichtet, es könnte sein, dass die ukrainischen Streitkräfte amerikanische Raketenwerfer vom Typ HIMARS gegen diese S-300 eingesetzt haben. Dafür gibt es aber keine offizielle Bestätigung aus der Ukraine. Die russische Seite aber gibt an, dass das HIMARS-Raketen waren.
Was ja jetzt seit dem Wochenende etwas klarer ist, ist, welche amerikanischen Waffensysteme die Ukrainer eigentlich gegen Ziele auf russischem Gebiet einsetzen dürfen. Da gab es ja zunächst ein bisschen Verwirrung.
Ja, wir haben ja am vergangenen Freitag berichtet, dass es halt jetzt dieses grüne Licht gibt aus Deutschland und auch aus den USA. Und es war aber noch unklar, ob jetzt die ukrainischen Streitkräfte auch die vergleichsweise weitreichenden Attackams aus den USA einsetzen dürfen. Und am Samstag, an diesem Samstag, ist dann die Klarstellung aus Washington gekommen, die Ukrainer dürfen auch weiterhin keine Attackams auf militärische Ziele in Russland richten, sondern eben nur, in Anführungsstrichen, nur Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Kann ja sein, dass sie die schon eingesetzt haben. Die haben eine Reichweite von etwa 80 Kilometer. Und natürlich können die Ukrainer schon etwas damit anfangen. Aber mit den Attackams, mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern, natürlich wesentlich mehr. Und am Wochenende gab es in der Washington Post einen interessanten Artikel, eine interessante Recherche der Kollegen dort. Die haben sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und sie verweisen darauf, dass es mit den HIMARS-Raketenwerfern kaum möglich sein werde, so russische Abschussrampen für Kampfflugzeuge, Kampfbomber und auch S-300 Kurzstreckenraketen tief auf russischem Territorium zu zerstören. Zwar in Grenznähe, das haben wir ja auch gerade gehört, aber viele dieser Einrichtungen sind eben in tiefem Russland, so mehr als 160 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn es dann nur die HIMARS-Raketenwerfer sind, die den Ukrainern zur Verfügung stehen. Und es sind ja vor allen Dingen die Gleitbomben, die den Ukrainern zusetzen. Dieser massive Beschuss auf Kharkiv hat ja vor 20 Tagen angefangen und es sind vor allen Dingen die Gleitbomben, mit denen die Menschen dort terrorisiert, verletzt und auch getötet werden. Und am besten kann man halt eben Gleitbomben abwehren, bevor sie überhaupt vom russischen Territorium auf ihren Weg in die Ukraine geschickt werden. Und dazu bräuchte man die Attackams mit hoher Reichweite oder zumindest ausreichend Luftverteidigung. So sehen das die Kollegen von der Washington Post. Und die Attackams dürfen die Ukrainer jetzt eben nicht gegen militärische Ziele auf russischem Territorium einsetzen. Und was die Luftverteidigung angeht, die die Ukraine hat, das ist eben ein knappes Gut und letztendlich auch nicht ausreichend vorhanden. Und deswegen sagen auch Vertreter der Länder, die die Ukraine besonders stark unterstützen, das, was jetzt der amerikanische Präsident Joe Biden den Ukrainern am vergangenen Donnerstagabend erlaubt hat, das ist zwar ein erster Schritt, aber letztendlich reicht das noch nicht. Und einer, der das sagt, das ist der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. Ich habe ihn ja vergangene Woche in Vilnius getroffen und da hat er schon deutlich gemacht, wie klar sein Land an der Seite der Ukraine steht.
As a general principle, I have said that we are going to be in all the coalitions that help Ukraine. So this is what we've been trying to do, and this is what I personally was trying to achieve.
Der litauische Außenminister sagt, als generelles Prinzip habe er gesagt, dass wir, also wir Litauer, in allen Koalitionen sind, die der Ukraine helfen. Das ist das, was wir versuchen und ich auch persönlich versuche zu erreichen, so Landsbergis. Und dann hat er jetzt noch in einem weiteren Interview nach der Entscheidung von Präsident Biden vom vergangenen Donnerstagabend nachgelegt. Und er hat gesagt, die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten reiche noch nicht aus. Landsbergis wörtlich, die Eskalation zu verhindern, ist noch keine Strategie für den Sieg. Und außerdem hat er kritisiert, wie lange es gedauert hat, bis in den USA im Weißen Haus die Entscheidung gefallen ist. Und zwar hat er das kritisiert mit dem Satz, Entscheidungen, die spät fallen, kosten Leben und Gebiete. Und diese Kritik am Weißen Haus, die gibt es auch durchaus, weil wenn man drauf schaut, wann die Offensive der Russen begonnen hat gegen Kharkiv und wann das Weiße Haus reagiert hat, dann liegen da 17 Tage zwischen. Und das sind 17 Tage gewesen, in denen die Russen auf Zivilisten und auch Soldaten in der Region Kharkiv geschossen haben und sie angegriffen haben, ohne dass sie sich halt richtig wehren konnten.
Und welche Reaktionen gibt es aus Russland eigentlich auf diesen Kurswechsel aus den USA?
Also die Reaktion ist wenig überraschend. Russland droht wieder einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen, wenn es zum Einsatz von US-Waffen für Angriffe auf sein Territorium kommen sollte. Und laut der Nachrichtenagentur RIA hat der russische Vizeaußenminister Sergei Rabkow die US-Führung vor Fehlkalkulationen gewarnt, die fatale Folgen haben könnten. Und er sagt, aus ihm unerklärlichen Gründen unterschätzten die Amerikaner, wie ernst eine russische Reaktion ausfallen könnte. Und der russische Präsident Putin hat ebenfalls deutlich gemacht, dass er ein solches Vorgehen der USA als direkte Beteiligung des Westens an Angriffen aus Russland betrachten würde. Und der russische Vizeaußenminister Rabkow sagt weiter, Putin habe eine deutliche Warnung ausgesprochen, die äußerst ernst genommen werden müsse.
Gucken wir noch kurz auf den Friedensgipfel in der Schweiz Mitte des Monats. Wir vertiefen das Thema auch gleich noch mit dem NATO-Generalsekretär. Wer nimmt teil, Anna, und wer nicht?
Also es war schon länger klar, dass US-Präsident Biden nicht teilnehmen würde an diesem Treffen am 15. und 16. Juni in der Nähe von Luzern. Und die USA werden nun durch Vizepräsidentin Kamala Harris vertreten und den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Das hat jetzt das Weiße Haus am Montag mitgeteilt. Und seit dem Wochenende ist klar, dass China nicht teilnimmt. Das war ja eine große Bitte, ein großer Wunsch des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er war am Wochenende in Singapur, also Zelensky war in Singapur auf der Sicherheitskonferenz Shangri-La und er hat dort China eben im Zusammenhang mit dieser Absage an der Friedenskonferenz ungewöhnlich deutlich kritisiert und hat China vorgeworfen, so wörtlich mit Hochdruck daran zu arbeiten, Länder von der Teilnahme am Friedensgipfel abzuhalten. China, so Zelensky, sei ein Werkzeug in Putins Händen. Und das ist natürlich schon eine sehr deutliche Kritik an China und Russland, so Zelensky, nutze chinesischen Einfluss und chinesische Diplomaten, um alles zu tun, um den Friedensgipfel zu stören. Inzwischen hat auch Saudi-Arabien seine Teilnahme abgesagt oder zumindest nicht zugesagt. Aber Zelensky verweist darauf, dass Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 100 Ländern und internationalen Organisationen an dem Gipfel in der Schweiz teilnehmen würden.
Danke, Anna. Und damit jetzt zu unserem Exklusivinterview mit dem NATO-Generalsekretär. Ende vergangener Woche, das war ja gerade auch nochmal Thema, haben wichtige NATO-Verbündete ihre Haltung geändert, indem sie der Ukraine erlaubt haben, vom Westen gelieferte Waffen auch auf russischem Gebiet einzusetzen, um eben die Region Kharkiv zu verteidigen. Da Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sich höchstpersönlich sehr klar und deutlich für diesen Schritt der Verbündeten eingesetzt hatte, lautete meine erste Frage in diesem Interview an ihn, reicht das eigentlich aus, da diese Erlaubnis ja bisher wirklich nur auf die Region Kharkiv beschränkt ist, zumindest von US-Seite?
These are important decisions because it makes it easier for the Ukrainians to defend themselves.
Das sind wichtige Entscheidungen, weil sie es den Ukrainern erleichtern, sich zu verteidigen, insbesondere in der Region Kharkiv, wo Frontlinie und Grenze mehr oder weniger identisch sind und wo Russland in der Lage war, Raketen- und Artillerieangriffe gegen die Ukraine und Kharkiv von russischem Boden aus durchzuführen. Natürlich, wenn sie dort sicher sind, während sie all diese Angriffe durchführen, ist es für die Ukrainer extrem schwer, sich zu verteidigen und diese Angriffe abzuwehren. Die Tatsache, dass nun mehr Verbündete den Einsatz von Waffen gegen diese legitimen russischen Ziele erlaubt haben, erleichtert es den Ukrainern, Leben zu retten, ihr Territorium und ihre Menschen zu verteidigen. Wir müssen uns daran erinnern, womit wir es zu tun haben. Dies ist ein Aggressionskrieg, der von Russland gegen eine souveräne, unabhängige Nation in Europa, also gegen die Ukraine, geführt wird. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung. Und dieses Recht umfasst auch das Angreifen legitimer militärischer Ziele außerhalb der Ukraine, also in Russland. Lassen Sie mich auch hinzufügen, dass dies natürlich Entscheidungen einzelner Verbündeter sind. In der Realität haben einige Verbündete keinerlei Einschränkungen verhängt, außer der Einhaltung des internationalen Rechts hinsichtlich des Einsatzes von Waffen. Und das internationale Recht erlaubt Angriffe auf militärische Ziele auf dem Territorium des Angreifers, also auf russischem Boden.
Aber Sie haben selber gesagt, dass ohne die Möglichkeit, innerhalb Russlands anzugreifen, die Ukraine sozusagen mit einer Hand auf den Rücken gefesselt kämpfen würde. Aber ist es dann nicht nötig, auch die andere Hand sozusagen zu befreien und dies auch in anderen Regionen zuzulassen, eben nicht nur in Kharkiv?
Einige Verbündete haben keine Einschränkungen auferlegt. Dies variiert also zwischen den verschiedenen Verbündeten. Zweitens machen die Entscheidungen, die einige Verbündete am Wochenende oder letzte Woche getroffen haben, die Einschränkungen zu lockern, einen großen Unterschied, insbesondere in der Region Kharkiv. Es gibt jedoch einen laufenden Dialog zwischen den NATO-Verbündeten zu diesen Themen. Aber ich denke, es ist besser, dass wir das in den NATO-Sitzungen tun und nicht öffentlich in den Medien.
At the NATO meetings and not publicly in the media.
Ein anderes Thema, bei dem Sie kürzlich überhaupt kein Blatt vor den Mund nahmen. Sie hatten beklagt, dass die Mitgliedstaaten nicht genug Hilfe leisten, nicht genug Waffen für die Ukraine bereitstellen und Zusagen, beispielsweise hinsichtlich der Lieferung von genügend Munition, gebrochen wurden. Ist dies aus Ihrer Sicht jetzt immer noch der Fall? Gibt es da immer noch eine Lücke? Und was wird benötigt, damit die Ukraine sich wirklich verteidigen kann?
Things are improving, partly because the United States.
Die Dinge bessern sich, teilweise weil die Vereinigten Staaten nach 6-monatigen Verhandlungen nun ein Paket für die Ukraine vereinbart haben. Somit steht jetzt mehr Geld zur Verfügung. 61 Milliarden US-Dollar für die Ukraine, von denen der größte Teil zur militärischen Unterstützung dient. Das hilft den USA nun, die Lieferung von Munition und Waffen zu beschleunigen und zu erhöhen. Die europäischen Verbündeten hatten Schwierigkeiten, ihre Versprechen zu erfüllen, weil die Bestände zu klein und die Produktion zu gering waren, um die erforderliche Munition zu liefern, die zugesagt war. Das ändert sich nun, weil die Produktion gesteigert wird. Verbündete investieren in neue Kapazitäten und beispielsweise Rheinmetall, ein wichtiger deutscher Hersteller, erhöht seine Munitionsproduktion erheblich. Das gilt auch für andere europäische Rüstungsproduzenten. Insgesamt befinden sich die NATO-Verbündeten nun in einer viel besseren Position, um die Ukraine zu unterstützen, nach einigen Monaten, in denen wir nicht in der Lage waren, unsere Versprechen zu erfüllen.
Sie haben Deutschland bereits erwähnt. Gibt es etwas, das Deutschland besser machen könnte? Könnte es beispielsweise mehr Luftverteidigungssysteme liefern, für die es sich ja als verantwortlich erklärt hatte?
Deutschland ist wirklich eine Führungsnation. Kaum eine Nation liefert mehr Unterstützung als Deutschland. Deutschland ist der europäische Verbündete, der die meiste militärische Unterstützung für die Ukraine leistet. Das ist Teil der Zeitenwende, der sehr starken Politik der Bundesregierung, die Ukraine zu unterstützen. Und das begrüße ich sehr. Es macht einen großen Unterschied. Deutschland hat Kampfpanzer, Luftverteidigungssysteme, große Mengen an Munition und auch fortschrittliche Luftverteidigungssysteme wie die Patriot-Batterien geliefert. Ich begrüße auch die koordinierende und führende Rolle, die die deutsche Regierung, der Bundeskanzler und der Verteidigungs-, die Außenministerin dabei spielen, auch andere Alliierte bei der Unterstützung zu mobilisieren. Natürlich können alle Verbündeten immer mehr tun. Und noch wichtiger ist es vielleicht, dass all unsere Verbündeten langfristige Verpflichtungen eingehen. Genau das diskutiert die NATO nun. Wie können wir die Rolle der NATO bei der Bereitstellung von Sicherheitsunterstützung, bei der Ausbildung stärken und wie können wir uns auf eine finanzielle Verpflichtung der NATO verständigen, um mehr Verlässlichkeit, mehr Verantwortlichkeit zu schaffen bei der Hilfe für die Ukraine und um die Lücken und Verzögerungen der Vergangenheit zu vermeiden. Mein Vorschlag für eine finanzielle Zusage für eine größere NATO-Rolle hat breite Unterstützung bei den NATO-Verbündeten und ich erwarte, dass wir bis zum NATO-Gipfel im Juli eine Vereinbarung treffen werden, um mehr Vorhersehbarkeit, Verantwortlichkeit und Lastenteilung bei der Unterstützung der Ukraine sicherzustellen.
Sie haben die Summe von 40 Milliarden Euro pro Jahr erwähnt, die Sie sich wünschen. Es scheint jedoch noch viel Widerstand gegen diesen Plan zu geben. Wie groß ist Ihre Hoffnung eigentlich, bis zum NATO-Gipfel im Juli dafür überhaupt grünes Licht zu erhalten?
Ich
bin optimistisch, insbesondere wenn es darum geht, eine stärkere Rolle der NATO in der Koordinierung und Erleichterung der Unterstützung für die Ukraine zu vereinbaren. Das wird eine NATO-Aktivität außerhalb der Ukraine sein, aber es wird helfen, die Koordination und Lieferung von Unterstützung an die Ukraine zu verbessern. Was die Finanzzusagen angeht, da haben wir noch einige Arbeit vor uns. Wir haben Fortschritte gemacht beim NATO-Außenministertreffen in Prag. Ich habe als Basisniveau eine Unterstützung von 40 Milliarden Euro pro Jahr vorgeschlagen, weil dies ungefähr dem Betrag der jährlichen Unterstützung entspricht, den wir bisher der Ukraine gegeben haben. Wir sollten das als Minimum für mehrere Jahre beibehalten. Die Wahrheit ist doch, je mehr wir in glaubwürdiger Weise kommunizieren und auch zeigen können, dass wir bereit sind, die Ukraine langfristig zu unterstützen, desto eher kann dieser Krieg enden. Klingt wie ein Paradox, ist aber die Wahrheit. Jetzt glaubt Präsident Putin, dass er uns einfach aussitzen kann. Wir müssen ihm klar machen, dass er das nicht kann. Und wenn wir das durch eine starke Verpflichtung und durch das, was wir tatsächlich tun, zeigen, dann wird er verstehen, dass er uns nicht aussitzen kann. Und das wird die Bereitschaft von Präsident Putin erhöhen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und ein Abkommen zu erreichen, bei dem die Ukraine als souveräner, unabhängiger Staat bestehen bleibt. Je länger die Zeiträume, für die wir planen, für die wir uns verpflichten, desto eher kann dieser Krieg enden.
Some kind of deal where Ukraine prevails as a sovereign independent state. So for the longer we plan, for the longer we commit, the sooner this war can end.
Apropos Verhandlungstisch, es wird ja Mitte Juni ein Friedensgipfel in der Schweiz stattfinden, an dem Russland nicht teilnimmt und auch China hat gesagt, dass es nicht dabei sein wird. Wie wichtig ist diese Konferenz aus Ihrer Sicht trotzdem? Setzen Sie da überhaupt irgendwelche Hoffnungen in Sie?
I regret that China has decided not to attend the peace conference.
Es ist bedauerlich, dass China beschlossen hat, nicht am Friedensgipfel teilzunehmen. Ich halte den Friedensgipfel für eine wichtige Plattform, um den Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erörtern. Ich begrüße den Friedensgipfel in der Schweiz und glaube, dass diese Konferenz zusätzlich zum Weg zum Frieden auch Bausteine für einen dauerhaften und gerechten Frieden ansprechen kann. Dazu gehören auch nukleare Sicherheit und der Wiederaufbau der Ukraine sowie andere wichtige Themen wie beispielsweise Getreideexporte. Daher ist diese Konferenz wichtig und ich begrüße es, dass sie stattfinden wird. Es ist bedauerlich, dass China beschlossen hat, nicht daran teilzunehmen.
I welcome the fact that it will take place. I regret that China has decided not to attend.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja sogar beklagt, dass Russland und China aktiv daran arbeiten, den Gipfel zu untergraben. Ist das aus Ihrer Sicht ebenfalls ein Problem tatsächlich?
Es ist bedauerlich, dass China entschieden hat, nicht teilzunehmen. Dies spiegelt wider, was wir gesehen haben, nämlich, dass China nicht in der Lage war, Russlands Invasion in die Ukraine zu verurteilen, die eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt. Nicht nur haben sie die Invasion nicht verurteilt, sondern direkt vor der Invasion haben Präsident Xi und Präsident Putin ein Abkommen unterzeichnet, in dem sie sich gegenseitig eine unbegrenzte Partnerschaft versprechen. Seit der Invasion haben wir gesehen, wie China die russische Kriegswirtschaft aufpäppelt, indem es fortschrittliche Technologien, Mikroelektronik, Mikrochips und andere Ausrüstungen verkauft, die für die Produktion von Raketen, Flugzeugen oder Kampfpanzern in Russland unerlässlich sind und die es so den Russen ermöglichen, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzuführen. Im Gegenzug verpfändet Russland seine Zukunft an Peking. Wir müssen klarstellen, dass wir das sehen. China versucht, eine Art normale Beziehung mit europäischen NATO-Verbündeten zu unterhalten, während es gleichzeitig ein entscheidender Unterstützer von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist. Die größte und unmittelbarste Sicherheitsbedrohung, der wir uns in Europa gegenüber sehen. China kann natürlich nicht beides haben. Sie können nicht erwarten, eine normale Beziehung zu NATO-Verbündeten zu haben und gleichzeitig Russland dabei zu helfen, unsere Sicherheit durch den Krieg in der Ukraine herauszufordern und zu untergraben.
Actually help Russia to challenge and to undermine our security through the war in Ukraine.
Aber sehen Sie denn überhaupt eine Chance auf Frieden in naher Zukunft? Ich meine, die militärische Lage sah ja für die Ukraine in den vergangenen Wochen eher düster aus. Russland hat eine neue Front in Kharkiv eröffnet und es gibt darüber hinaus Berichte über russische Truppen, die sich westlich von Kharkiv in Belgorod sammeln. Wie schätzen Sie die Gesamtsituation für die Ukraine ein?
Peace is always possible, and the easiest way to
Frieden ist immer möglich und der einfachste Weg, Frieden zu erreichen, ist, dass der Angreifer, also Präsident Putin und Moskau, aufhören, die Ukraine anzugreifen. Dann haben wir morgen Frieden. Das Dilemma ist jedoch, dass wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, dann haben wir keinen Frieden, sondern eine Besatzung. Und wir haben auch eine gefährlichere Welt, in der Verstöße gegen das Völkerrecht belohnt werden. Solange Russland nicht bereit ist, seinen Angriff auf einen Nachbarstaat zu stoppen, ist der einzige Weg zum Frieden, militärische Unterstützung für die Ukraine zu leisten. Wir müssen Präsident Putin davon überzeugen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen wird, dass er sich hinsetzen und akzeptieren muss, dass die Ukraine bestehen bleibt. Der einzige Weg, dies zu tun, ist, die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen, mit starken, glaubwürdigen Zusagen für die langfristige Unterstützung. Das ist der Weg, um Putin zu überzeugen, diesen Krieg zu beenden. Je glaubwürdiger wir in der militärischen Unterstützung für die Ukraine sind, desto eher kann dieser Krieg enden. Das ist der Weg zum Frieden.
Ich weiß, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Lassen Sie mich noch einmal den Washingtoner Gipfel ansprechen, der ja im Juli ansteht. Die Ukraine will eindeutig NATO-Mitglied werden, aber im Moment scheint es ja so, als würde das nicht so bald geschehen. Es sieht auch nicht danach aus, als würde die Ukraine eine Einladung der NATO zur Mitgliedschaft erhalten. Wird sich das Ihrer Meinung nach bald ändern?
Alle sind sich einig, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied werden wird. Wir können heute aber nicht genau sagen, wann das geschehen wird. Doch in der Zwischenzeit werden wir sicherstellen, dass die Ukraine in einer Position ist, die es ihr ermöglicht, sofort Mitglied zu werden, sobald die politischen Bedingungen erfüllt sind. Beim Washingtoner Gipfel erwarte ich, dass wir wichtige Entscheidungen in dieser Hinsicht treffen. Eine stärkere NATO-Rolle bei der Unterstützung der Ukraine wird Ihnen auch helfen, sicherzustellen, dass Ihre zukünftigen Streitkräfte interoperabel mit der NATO sind und den NATO-Standards entsprechen. Wenn wir beispielsweise F-16 liefern oder Patriots, dann ist das sowohl eine unmittelbare Hilfe, um die russische Aggression abzuwehren, aber eben auch ein Weg, um sicherzustellen, dass die ukrainischen Doktrinen, militärischen Standards und operationellen Methoden vollständig mit denen der NATO kompatibel sind und sie damit mehr für eine Mitgliedschaft vorbereitet sind. Wir werden auch sicherstellen, dass wir unsere politische Zusammenarbeit vertiefen. Wir haben den NATO-Ukraine-Rat eingerichtet, der schon mehrfach genutzt worden ist, um unsere politische Beziehung zu vertiefen. Wir müssen auch verstehen, dass wenn die Kämpfe aufhören, sicherzustellen ist, dass der Frieden wirklich nachhaltig ist, dass dieser Krieg wirklich aufhört. Denn dieser Krieg begann nicht 2022 im Februar, sondern 2014, als Russland die Krim annektierte. Da sagten wir alle, dass das nicht akzeptabel ist. Danach gingen sie in den Osten des Donbass und nahmen noch mehr von der Ukraine. Wir sagten wieder, dass das inakzeptabel ist und verhandelten das Abkommen Minsk I, wobei Deutschland eine Schlüsselrolle spielte. Doch nach einigen Wochen oder Monaten verletzten die Russen das Minsker Abkommen und drangen weiter in den Westen des Donbass vor. Dann kam Minsk II, dann warteten die Russen 7 Jahre bis zu einer vollständigen Invasion. Daher müssen wir sicherstellen, dass ein Waffenstillstand und ein Ende der Kampfhandlungen nicht nur eine Pause für die Russen sind, um ihre Kräfte neu zu formieren, sich neu aufzustellen und erneut anzugreifen, sondern dass es ein anhaltender Frieden wird. Daher braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien und eine NATO-Mitgliedschaft ist die ultimative Sicherheitsgarantie für einen nachhaltigen Frieden.
NATO-Membership is of course the ultimate security guarantee that can ensure that we have a lasting peace in Ukraine.
Schauen wir noch einmal auf die NATO-Verbündeten selbst. Es gibt ja ständig Diskussionen über die Militärausgaben. Deutschland hat jetzt versprochen, sein 2% NATO-Ziel in diesem Jahr und in den kommenden Jahren einzuhalten. Gleichzeitig scheint es so, dass der Verteidigungsminister Pistorius mehr Geld für die Bundeswehr möchte, als zum Beispiel der Finanzminister und der Kanzler ihm zugestehen wollen. Tut Deutschland genug Ihrer Meinung nach in Bezug auf Beiträge zur NATO und in Bezug auf Verteidigungsausgaben?
So Germany is now playing a lead role in NATO, a lead role in
Deutschland spielt jetzt eine Führungsrolle in der NATO, eine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine und beim Zusammenhalt Europas und Nordamerikas. Dies wird nicht zuletzt durch die Zeitenwende, das starke Engagement, mehr in unsere Sicherheit zu investieren, möglich gemacht. Wir alle verstehen, dass es schwierig ist, in die Verteidigung zu investieren, weil Politiker, und ich war selbst viele Jahre Politiker, immer in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur und viele andere wichtige Aufgaben investieren wollen. Aus diesem Grund haben wir nach dem Ende des Kalten Krieges die Verteidigungsausgaben heruntergefahren, als die Spannungen abnahmen. Aber wenn wir die Verteidigungsausgaben reduzieren, wenn die Spannungen nachlassen, müssen wir auch in der Lage sein, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, wenn die Spannungen steigen. Genau das hat Deutschland gemacht. Es macht wirklich einen Unterschied, dass Deutschland nun 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgibt. Und es macht einen großen Unterschied, weil Deutschland bei weitem die größte Volkswirtschaft in Europa ist. Solange wir den heutigen Sicherheitsherausforderungen gegenüberstehen, erwarte ich, dass Deutschland mindestens weiterhin 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt. Wir müssen uns erinnern, während des Kalten Krieges unter Kanzler Adenauer und Kanzler Willy Brandt und vielen anderen Kanzlern gab Deutschland mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Wir haben es also schon einmal geschafft, nicht weil es uns Freude macht, in die Verteidigung zu investieren, sondern weil es notwendig ist, um Frieden zu sichern. Und ohne Frieden und Sicherheit können wir alle anderen großen Themen der heutigen Welt nicht angehen, wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit. Wenn wir Wohlstand, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wollen, dann ist die Voraussetzung dafür Frieden. Und jetzt müssen wir mehr in Sicherheit investieren, um den Frieden zu sichern.
Letzte Frage, wenn Sie erlauben und auf einer etwas persönlicheren Ebene gefragt. Korrigieren Sie mich gern, wenn ich falsch liege, aber ich hatte den Eindruck, dass Sie in den letzten Monaten offener, dass Sie fordernder und freimütiger waren als zuvor. Ist das das Vorrecht eines Generalsekretärs, der das Bündnis bald verlassen wird, dass Sie wirklich offener sein und Dinge ansprechen können, die Ihnen wirklich wichtig sind? Oder liege ich da vollkommen falsch in meiner Einschätzung?
Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe als Generalsekretär. Jetzt, so wie ich es während meiner gesamten knapp 10-jährigen Amtszeit getan habe. Ich hoffe und glaube, dass ich diese Aufgabe auf die gleiche Weise ausführe wie in all den Jahren. Aber natürlich gibt es eine kritische Situation in der Ukraine und deswegen gibt es einen großen Bedarf an klaren Botschaften. Meine Aufgabe ist es, Einheit zu sichern und die NATO-Verbündeten zusammenzuhalten. Das bedeutet natürlich, dass ich nicht immer genau das sagen kann, was ich will, da meine Aufgabe darin besteht, Kompromisse zwischen den Verbündeten zu finden. Gleichzeitig ist es auch meine Verantwortung, das Bündnis voranzubringen. Daher muss ich manchmal deutlicher werden. Und ich hoffe, dass ich diese Balance bis zum 1. Oktober, wenn meine Amtszeit endet, beibehalten kann.
Mr. Secretary General, vielen Dank für das Gespräch.
Kai, Jens Stoltenberg hat schon viele Interviews gegeben, aber ich könnte mir vorstellen, das jetzt war auch für ihn eine Premiere, das erste Interview mit einem deutschen Journalisten in Dakar, im Senegal, für den NDR. Ich finde es großartig, dass es geklappt hat und es ist ja auch wirklich ein interessantes Interview.
Ja, ich war auch sehr erleichtert, dass das vor allen Dingen technisch funktioniert hat, aber war einwandfrei, die Leitung Dakar-Brüssel.
Ja, stimmt, da haben wir in den vergangenen Tagen immer gesprochen, wie das denn geht. Also wunderbar und jetzt drehen wir die Zeit 80 Jahre zurück.
Allied naval forces began landing allied armies this morning on the northern coast of France.
Das ist aus einer Nachrichtensendung vom 6. Juni 1944, D-Day. Der Sprecher verkündet die Landung der alliierten Kräfte an der französischen Küste. Soldaten aus den USA, aus Großbritannien, Kanada und Frankreich landen an den Stränden der Normandie und eröffnen eine zweite Front gegen Hitlers Drittes Reich. Und so klingt es, wenn die noch heute lebenden US-Veteranen des D-Day 80 Jahre danach auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle ankommen. Zu sehen in diesem kurzen Video die hochbetagten Männer in Rollstühlen. Sie winken, werden empfangen mit Applaus mit amerikanischen und französischen Flaggen. Von Washington aus haben sich die US-Veteranen am Wochenende auf den Weg zu den Beaches gemacht, also zu den Stränden, wie die Landungsstrände von damals in den USA auch genannt werden, also Omaha Beach, Utah Beach, Juno Beach. Und ich kann jetzt mit einer Frau sprechen, die auch auf dem Weg dorthin ist, in die Normandie. Katrin Brandt, unsere Chefin des ARD-Hörfunks in Washington. Und Katrin, ich erreiche dich noch in Paris und du hast gerade gesagt, du könntest fast den Eiffelturm sehen.
Ja, wenn ich mich sehr aus dem Fenster lehne, ja.
Also lehn dich mal nicht aus dem Fenster, sprich mit uns und guck mit uns auf das, was da in der Normandie in den nächsten Tagen passiert. Was meinst du, was erwartet dich dort?
Naja, auf der praktischen Seite rechnen wir mit vielen, vielen Verkehrsstaus. Diese zauberhaften, schmalen, gewundenen Sträßchen, die durch die Normandie führen und die damals schon die Amerikaner zur Verzweiflung gebracht haben oder die Alliierten beim Versuch, nach Osten vorzudringen und Frankreich zu befreien, die sind immer noch da und die sind vollgestopft mit zigtausenden Menschen, die diese Ereignisse sehen wollen. Es gibt ja viele, viele Veranstaltungen drumherum. Du hast die Ankunft der Veteranen schon erlebt. Es gibt Absprünge von Fallschirmspringern und ähnliche Sachen mehr. Dazu kommen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt und diverse Königshäuser. Also Prinz Charles wird nicht dabei sein. Er schickt seinen Sohn William
König
beispielsweise.
König Charles, so viel Zeit muss sein, Katrin. Inzwischen
König
ist der
Charles.
König Charles.
Siehst du? Aber das Allerschlimmste ist natürlich, wenn der amerikanische Präsident kommt, dann steht die Welt still, dann geht gar nichts mehr wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen. Also wir rechnen, was das angeht, mit dem Schlimmsten und hoffen, dass wir es zu den Ereignissen überhaupt tatsächlich auch ganz praktisch schaffen. Und du hast es eben schon angedeutet. Und was das andere angeht, rechne ich mit nichts weniger als sehr, sehr großen Emotionen. Das ist die letzte Gelegenheit, dass diese Veteranen, diese 100 oder über 100-jährigen alten Männer die Gelegenheit haben, dahin zu fahren oder dass wir Gelegenheit haben, diese alten Männer zu sehen. Und ich kriege jetzt schon, während ich drüber erzähle, eine Gänsehaut, weil das ist natürlich alles wirklich großes Gefühlskino, was da passieren wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich war vor 15 Jahren dort, wo du jetzt hinfahren wirst, eben in der Normandie damals mit dem amerikanischen Präsidenten Obama. Und ich kann dir sagen, ich habe es nicht zu den Stränden geschafft. Ich habe im Pressezentrum gesessen und bin ein paar Jahre später privat in die Normandie gefahren, um mir das alles mal anzugucken.
Das habe ich auch schon vor, genau.
Ja. Und du und ich, Katrin, wir haben uns in diesem April schon mal in den USA gesehen, in Washington. Und da haben wir uns zusammen unter anderem in der Nähe von Washington ein Museum angeschaut, ein Museum der US Army und auch dort die Ausstellung zum D-Day angeguckt. Und da haben wir uns ja auch vorgenommen, in Streitkräfte und Strategien genau darüber zu sprechen. Wenn du auf die USA schaust, welche Bedeutung hat der D-Day dort?
Also ich denke zum einen, weil es so viele amerikanische Familien gibt, die Familienmitglieder im Militär haben oder hatten, weiß jeder, naja fast jeder hier in den USA, dass es den D-Day gab und was das für eine gewaltige Kraftanstrengung war. Für die Amerikaner, die amerikanischen Soldaten, für die Alliierten. Jeder kennt natürlich, und das ist die Folge der nächsten Jahrzehnte, die Bilder beziehungsweise das, was Hollywood aus diesen Bildern gemacht hat. Also sagen wir mal den Propagandakrieg über die schönsten Bilder zum Zweiten Weltkrieg, den hat ganz bestimmt Hollywood gewonnen. Wir erinnern uns an die berühmten Schwarz-Weiß-Fotos von den Soldaten, wie sie an den Stränden stehen. Wir wissen, wie viele Menschen da gestorben sind. Das ist alles Teil des kollektiven amerikanischen Geschichtsbewusstseins. Gar keine Frage. Und dann gibt es natürlich noch den politischen Teil. Für die amerikanischen Präsidenten ist dieser D-Day so wichtig, dass sie im Fünfjahresrhythmus, immer wenn ein Jubiläum ansteht, dorthin reisen. Du warst mit Obama da, jetzt kommt Biden, Trump war da. Jeder amerikanische Präsident ist dorthin gefahren und hat eine Rede gehalten, um sich zu vergewissern, wie das NATO-Bündnis zu diesem Zeitpunkt jeweils steht. Das ist auch immer eine Bestandsaufnahme der NATO in diesem Moment. Und natürlich, um den Europäern zu versichern, dass die Amerikaner fest an ihrer Seite stehen. Und nochmal jetzt konkret aus amerikanischer Perspektive, ist es halt ein Krieg, wo die Amerikaner wissen, sie haben auf der richtigen Seite gestanden, sie haben für das Richtige gekämpft, nämlich für die Demokratie. Sie stehen moralisch mit diesem Krieg ganz klar auf der richtigen Seite der Geschichte und in den folgenden Jahren Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, you name it, ist das alles ganz anders ausgegangen. Aber das ist etwas, wo sie sich auf die Schultern klopfen und sagen können, wir waren's.
Ich habe das gerade erwähnt mit dem Museum, in dem wir waren, in der Nähe von Washington. Und da konnte man das ja auch schon sehen, diese Art Heldengeschichte, die die Amerikaner erzählen. Wobei es natürlich auch durchaus eine Heldentat ist, wenn man sich überlegt, da in diesen Landungsbooten junge Soldaten irgendwo aus dem Mittleren Westen, die irgendwo hinfahren und anlegen müssen, wo sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt, außer vermutlich sehr viele Kugeln und sehr viel Beschuss von deutschen Wehrmachtssoldaten. Aber zurück zu diesem Museum. Da warst du in diesem April und hast dort einen ganz besonderen Mann getroffen, einen ganz besonderen Veteran, Bernie Bluestein. Und er war jetzt nun nicht direkt am D-Day dabei und beteiligt, aber ist kurz danach, auch im Juni 1944, mit seiner Einheit in der Normandie angekommen. Und Bluestein war Teil der amerikanischen Ghost-Armee, der Phantomarmee. Du hast dich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Was war das für eine Einheit?
Das war vermutlich die erste Einheit in der amerikanischen Geschichte, die gegründet wurde, um nichts anderes zu tun, als zu tricksen und zu täuschen und den Gegner in die Irre zu führen. Es hat ja immer Versuche gegeben, sich auf dem Schlachtfeld einen Vorteil zu verschaffen, indem man einen Trick angewandt hat, dem Gegner vorgespiegelt hat, dass man irgendwo ganz anders ist. Das trojanische Pferd war wahrscheinlich die Mutter oder der Vater aller Täuschungen dieser Art. Und diese Ghost Army hatte den Arbeitsauftrag, den Nazis vorzugaukeln, dass sie tatsächlich nicht nur 1100 Mann sind, sondern 30.000. Die hatten konkret drei Methoden, mit denen sie den Nazis vorgaukeln wollten, dass sie viel mehr sind. Also sie haben zum einen mit einem Sortiment von aufblasbaren Fahrzeugen gearbeitet, aufblasbare Panzer, LKWs, Flugzeuge, auch aufblasbare Waffen. Die haben sie gut sichtbar so versteckt, dass die Nazis glauben mussten, dass da eine riesige Division steht. Sie haben gewaltige Lautsprecherboxen konstruiert und Tonaufnahmen, damals gab es noch keine Bänder, das musste mit Draht passieren, Tonaufnahmen von marschierenden Soldaten, rollenden Panzern, Brückenbauarbeiten und ähnlichem so laut abgespielt, dass man es kilometerweit noch hören konnte. Sie haben falsche Funksprüche abgesetzt, um den Nazis vorzugaukeln, dass sie irgendwo hin sind, wo sie natürlich tatsächlich nicht sein würden. Sie wollten die Nazis manipulieren, einen Gegner anzugreifen, den es gar nicht gab, während die eigentlichen Schlachten und das eigentliche Kriegsgeschehen ganz woanders stattfand.
Du hast dich ja ausführlich mit der Ghost Army beschäftigt. Was waren denn ihre größten Erfolge damals dann bei der Befreiung Westeuropas 1944 und dann 1945?
Also ein ganz wichtiger Moment kam tatsächlich im März 1945, als die Alliierten sich auf den Weg machten, den Rhein zu überqueren. Und da musste die Ghost Army zu ihrem vermutlich wichtigsten Einsatz ran. Sie hatten den Auftrag, den Deutschen vorzugaukeln, dass das Übersetzen der alliierten Truppen, genauer gesagt der amerikanischen Divisionen, an einem ganz anderen Punkt stattfinden würde als geplant. Also sie haben in 15 Kilometer Entfernung von dem Ort, wo sie eigentlich übersetzen wollten, ihr übliches Theaterszenario abgewickelt. Sie haben ihre Lautsprecher aufgebaut, sie haben ihre Soundmaschinerie angeworfen, sie haben ihre Panzer aufgebaut. Alles, was sie hatten dahingestellt, mehrere hundert aufblasbare Panzer beispielsweise, man kann das auch auf Luftaufnahmen auf historisch noch sehen, und haben da ihre Illusionstheater abgefeuert, während 15 Kilometer weiter südlich das eigentliche Geschehen stattfand. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Deutschen wirklich geglaubt haben, dass das da stattfinden würde, wo die Ghost Army stand und nicht da, wo die echten Divisionen übergesetzt haben. Denn die Amerikaner haben da, wo sie den Rhein überquert haben, tatsächlich nur wenig Widerstand vorgefunden, was darauf schließen ließ, dass die Deutschen völlig überrascht waren.
Ah ja. Sag mal, warum haben wir bisher nicht viel von dieser Ghost Army gehört, dieser Phantomarmee?
weil sie ein militärisches Geheimnis war. Also 50 Jahre lang wurden die Unterlagen oder die Geschichten über die Ghost Army geheim gehalten und die Soldaten, als sie nach Hause zurückgekehrt sind, durften tatsächlich auch ihren Familien nichts erzählen. Es gibt ein unübersetzbares Wortspiel. Einer der Soldaten muss wohl zu Hause seiner Familie immer erzählt haben, wenn sie ihn gefragt hat, was hast du eigentlich gemacht im Krieg? Er hat gesagt, I blew up tanks. Das kann man im Englischen so übersetzen mit, ich habe Panzer in die Luft gejagt oder aber ich habe Panzer aufgeblasen. Letzteres war das Richtige, aber er konnte eben diese Zweideutigkeit erst auflösen, weit in den 1990er Jahren, als dieses Geheimnis gelüftet war. Die Amerikaner wollten damit offensichtlich verhindern, dass die Russen, also die dann späteren Feinde, die Russen, erfuhren, was diese Ghost Army tatsächlich da gemacht hat. Vielleicht ist sie auch nicht wirklich ernst genommen worden, als diese Trickser- und Täuschertruppe, eine bunte Truppe aus Künstlern, Technikern, Malern und ähnlichem mehr. Also die kämpft tatsächlich noch so ein bisschen um ihre Wahrnehmung und um das ernst genommen werden gegenüber den echten Soldaten mit den echten Waffen und den echten Panzern.
Und inzwischen sind sie aber auch mit echten Medaillen ausgezeichnet worden, mit der Goldmedaille des US-Kongresses, beziehungsweise die überhaupt noch leben.
Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass es eben so lange gedauert hat, bis die politische Bürokratie dann den Beschluss gefasst hat, diese Armeeeinheit zu ehren. Von den 1100 Mann leben heute nur noch 7 und von den 7 waren nur noch 3 so fit, dass sie die Reise nach Washington dann auf sich genommen haben und dann in der Lage waren, diese Medaille auch entgegenzunehmen. Ich habe aber viele Angehörige getroffen, die mir noch die Geschichte ihrer Väter und ihrer Onkel erzählt haben. Und es gibt ein wirkliches Netzwerk von Veteranen, Familien, die immer wieder sich zusammensetzen und ihre Familienangehörigen feiern. Und die tragen dann T-Shirts, auf denen steht dann stolzes Familienmitglied eines Veteranen der Ghost Army. Da sind die Amerikaner ja sehr groß, wenn es um sowas geht.
Also das ist die Ghost Army, die durchaus Teil dieser Invasion von Westeuropa war und da auch ihre Rolle gespielt haben. Und du hast ja auch gerade erzählt, welche Bedeutung der D-Day insgesamt in den USA hat. Und in einem befreundeten Podcast von deinem Sender, Katrin, dem WDR, da hat der deutsche Militärhistoriker Sönke Neitzel auch über den 6. Juni 1944 gesprochen und er hat das gesagt, darüber will ich gleich noch mal kurz mit dir sprechen.
Ich glaube schon, dass wir lernen können vom 6. Juni, dass es sich eben lohnt und wichtig ist, die Demokratie zu verteidigen und dass die eben nicht nur vom Sofa aus verteidigt wird, sondern dass dafür auch Menschen ihr Leben einsetzen müssen. Anders kann man Demokratie im äußersten Notfall nicht verteidigen. Und insofern hat das diese Generation uns vorgemacht. Und Sie haben es ja erwähnt, die 19-jährigen Soldaten, die in Utah und Omaha Beach gelandet sind, hatten keine große Vorstellung davon. Sie wussten irgendwie, Hitler ist böse und es ist irgendwie schlimm. Aber von der Shoah hatten sie wahrscheinlich keine große Vorstellung. Und sie haben trotzdem ihr Leben eingesetzt und viele Tausend haben auch ihr Leben verloren. Und wir können froh sein, dass es diese Bereitschaft in den USA gegeben hätte, weil ohne die USA wäre dieser Zweite Weltkrieg ganz anders verlaufen und nicht zum Guten verlaufen.
Soweit also der Militärhistoriker Sönke Neitzel bei den Kollegen vom WDR. Katrin, wie guckst du auf den D-Day, auch jetzt so, wenn man sich überlegt, in welcher Zeit wir gerade sind mit dem Krieg, dem russischen Krieg gegen die Ukraine?
Also das, was Sönke Neitzel da gesagt hat, spricht mir total aus dem Herzen. Mein Blick auf den D-Day hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder verändert. Das ist ja so ein Rabbit Hole, wie man im Englischen sagt. Man fängt mit einer Geschichte an und dann stößt man auf viele, viele andere Sachen, die auch wahnsinnig interessant sind. Aber gerade dieser Aspekt eben, dass diese jungen Männer, von denen ich da auch gehört habe, die 17, 18, 19 Jahre alt waren, die gar nicht kämpfen wollten, die aber das Gefühl hatten, dass sie etwas für ihr Land tun mussten, da übergesetzt haben, zu einer Zeit nicht ausgestattet mit den Dingen, die wir heute für selbstverständlich halten, die da durch die Normandie geirrt sind, die vielleicht so eine vage Vorstellung davon hatten, was sie da für einem Gegner gegenüberstanden, die aber nicht wirklich wussten, wer Hitler ist und was der Nationalsozialismus bedeutet, die dann Zwangsarbeiter getroffen haben, die Konzentrationslager gesehen haben, die gesehen haben, wie ihre Kameraden gestorben sind. Also ein unfassbares Erlebnis, das diese Männer fürs Leben geprägt hat. Ein Risiko, das sie auf sich genommen haben für eine Sache, von der sie irgendwie dann doch überzeugt waren. Und ich frage mich natürlich immer wieder, wenn ich an unsere Welt von heute denke, wären wir bereit, sowas zu tun, irgendwo hinzuziehen, unsere Brüder, Väter zu schicken oder selber als Frauen, warum auch nicht, die Waffe in die Hand zu nehmen, um etwas zu verteidigen. Mein Respekt für die Ukrainer und Ukrainerinnen ist ins Unermessliche gestiegen, weil die das tatsächlich machen und jeden Tag machen. Also da verändert sich auch mein Blick auf die Ukraine nochmal deutlicher. Und für mich wird das in den nächsten Tagen total wichtig sein zu sehen, was wird da erzählt. Dieser D-Day ist der Tag, an dem die NATO, an dem der Westen bespricht oder sich rückversichert, wo stehen wir heute, was ist unser Verhältnis zueinander und eben auch immer wieder zu Russland, ob Russland eingeladen wird oder nicht, ist ja auch immer ein großes D-Day-Thema gewesen. Ob Deutschland eingeladen oder wird oder nicht, ist auch immer ein großes D-Day-Thema gewesen. Also diese große Frage, wie steht es denn eigentlich um Russland? Russland hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Zweite Weltkrieg beendet wurde und dass Hitler vernichtet wurde, auch wenn die Amerikaner den Krieg der Bilder für sich entschieden haben, ganz klar. Aber ich erwarte viel von einer Rede, die Biden im Laufe dieser Woche noch halten wird, an einer Stelle, wo er am Freitagnachmittag nochmal vor die Veteranen und vor die Weltöffentlichkeit treten wird, wo er versuchen wird, Europa klarzumachen, auch wenn vielleicht im Weißen Haus im November jemand anderes sitzen wird. Die Amerikaner sind doch an unserer Seite, aber das wird ein richtig schwieriger Job, den er da hat. Also spannende Tage.
Katrin, wir werden das beobachten. Wir werden dich auch im Radio darüber berichten hören. Hab ganz vielen Dank für die Zeit, die du heute jetzt genommen hast und eine gute Fahrt in die Normandie.
Vielen Dank.
Und den Link zu dem ganzen Gespräch mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, den gibt's bei uns in den Shownotes. Und das war's jetzt von uns für heute. Und wir melden uns am Freitag wieder. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Kai Küstner. Und wenn ihr euch für politische Podcasts interessiert, wollen wir euch noch eine Radiosendung empfehlen, die ihr auch als Podcast in der ARD-Audiothek findet.
Politikum ist schon anders als alles, was ich sonst moderiere.
Definitiv.
Da kannst du dich nicht mit Allgemeinplätzen rauswinden. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist meine Haltung. Und dann wollen wir mal hoffen, dass du das auch gut begründen kannst.
Kann ich Caroline nur recht geben, was ich im Politikum natürlich nie machen würde.
So ist er, der Max. Aber sag jetzt mal echt, was magst du an unserem Meinungspodcast?
Also ich mag Politikum, weil es eben mehr ist als nur die Nachrichten. Die habe ich eh den ganzen Tag gehört. Aber was steckt dahinter und was für Perspektiven gibt es dazu?
Dazu haben ja unsere Gäste zum Glück auch ihre Sicht auf die Dinge und diskussionsfreudig sind die.
Allerdings, also, wer Lust hat auf echte Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken und Humor statt Engstirnigkeit, das ist der richtige Podcast.
Das ist Politikum und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Radio.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5.
Und von uns. Ja.